Omni Direkt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Omni Direkt. Mein Name ist Dennis Kraus und mit mir, wir haben es in der letzten Folge schon gehört, machen da jetzt konsequent weiter, sowohl der Kollege Gianfabio La Malfa als auch Thomas Sünder. Wir sind also zu dritt. Moin ihr beiden.
Moin.
Moin in den Norden, moin in die ganze Republik.
Ihr Lieben, wir haben Ausgabe 44 im Kasten, war nochmal aufregend gestern wegen der Altarfalls, die wir da als besondere Werbung auf unserer Titelseite haben. Wir haben aber alles hingekriegt und jetzt können wir über unser neues Heft sprechen. Traditionsgemäß fangen wir natürlich an mit der Titelgeschichte, das heißt, Thomas, es geht in deine Richtung. Du hast Sandra Kappner interviewt und dazu auch noch einen Erfahrungsbericht, nämlich über deine Erfahrung mit dem von ihr entwickelten Hörtraining Clever Fox geschrieben. Wie bist du auf Sandra Kappner und Clever Fox eigentlich aufmerksam geworden?
Also das war schon an der Meisterschule, bei der BAK in Landau, da war sie auch Dozentin und hat über zentrales Hören gesprochen und da habe ich auch schon erfahren, dass sie dieses Tool entwickelt hat und Hörtraining war eine Sache, die schon die ganze Zeit etwas war, was mich sehr interessiert hat. Du hast ja im Editorial auch was geschrieben über die Competition zwischen den Herstellern und jeder setzt jetzt KI ein und da wird der SNR verbessert und ich habe mich halt gefragt, kann ich den SNR eigentlich auch verbessern, wenn ich die weiterhin hoffentlich wichtigste KI trainiere, nämlich das menschliche Gehirn.
Die MI.
Genau. Und dann war es eben eine glückliche Fügung, dass wir beide uns ja auf der EuHA getroffen haben in Hannover. Und da habe ich auch Sandra Kappner getroffen und habe ihr halt eben auch gesagt, dass ich da großes Interesse dran habe, Clever Fox mal näher mir anzuschauen. Und das Gespräch endete dann damit, dass sie mir das komplette Setup einfach mitgegeben hat. Also das besteht aus einem
Wahnsinn.
Aus einem Kopfhörer, der dann kalibriert ist, einem iPad und drei Bluetooth-Lautsprechern. Mehr braucht man dafür nicht.
Okay, und hast du das vor allem aus Eigeninteresse gemacht oder zu der Zeit hast du ja auch noch im Fachgeschäft gearbeitet, hast du auch überlegt, ob das was jetzt für den Alltag im Geschäft ist oder sein kann?
Es interessiert mich aus zwei Perspektiven. Einmal natürlich als Hörakustiker in der Anwendung. Kann ich damit die Adaption an Hörgeräte verbessern? Kann ich das Sprachverstehen verbessern? Mhm. Aber es war auch das ganz egoistische Motiv, einfach rauszufinden, ob bei mir noch was geht. Und jetzt muss man dazu sagen, dass ich ja schon lange Hörgeräte trage, also schon seit 2015. Ja. Und deswegen habe ich mir eigentlich gar nicht so viel von diesem Hörtraining erhofft.
Okay.
Aber ich muss sagen, es hat einen absolut krassen Erfolg erzielt. Mhm. Soll ich das jetzt gleich schon mal rausspoilern, wie es bei mir ausgegangen ist? Oder soll ich erst mal erzählen, wie es...
Erzähl uns doch gleich mal, wie groß der Erfolg da war.
Genau, fangen wir mal mit dem Erfolgserlebnis an. Also man kann mit der App sozusagen den SNR auch messen mit einer Art abgewandelten Oldenburger Satztest, kann man sagen. Also es ist alles ein bisschen komplexer, von wie es aufgebaut ist, aber das Ergebnis ist sehr valide. Mhm. Und ich konnte meinen SNR um 9 Dezibel verbessern.
Wow, wir erinnern uns an Horst Warnke, der gerne auch mal sagt, 3 dB in der Audiologie sind schon gigantisch.
Ja, und das ist natürlich nur eine Zahl, die in einer Messung rauskommt. Aber was ich halt erlebe, ist, dass es halt vor allen Dingen wirklich funktioniert, wenn ich jetzt im Restaurant bin, wo laute Umgebungsgeräusche sind, dass ich einfach besser verstehe. Und das ist vielleicht auch nochmal was man sich vergegenwärtigen sollte, wenn ich jetzt sage, ich habe die menschliche KI, also die natürliche Intelligenz, also das Gehirn trainiert. Die Parallele ist, was eine KI ja immer machen muss, ist, sie muss ja ein Sprachmuster erkennen, um sozusagen Sprache und Stimme von Umgebung zu isolieren. Und das macht das Gehirn natürlich auch und permanent. Und es geht eben darum, dass ich mit den Hörgeräten zwar natürlich die ganze akustische Information bekomme, aber selbst die besten Hörgeräte der Welt nützen mir ja nichts, wenn ich nicht in der Lage bin, von meinem Brain her die Sprachmuster zu erkennen. Und das trainiert man mit Clever Fox. Und zwar mit einer Methode, die erstmal total chillig klingt. Nämlich man muss jeden Tag 90 Minuten lang TV oder Netflix oder irgendwas anderes gucken oder Hörbuch hören. Okay. Das hört sich erstmal an, wo ist da das Training? Aber der Haken bei der ganzen...
Ohne bestimmte Anweisung, was du gucken sollst, also freie Auswahl?
Ja, die Auswahl, die ist frei überlassen, aber die Rahmenbedingungen sind fest vorgegeben. Und zwar ist der Clou, man macht mit dem iPad, mit diesem Kopfhörer einen besonderen Hörtest. Aus dem ergibt sich dann eine bestimmte Trainingseinstellung der Hörgeräte. Das heißt, ich muss auch als Hörakustiker Zugriff haben auf die Hörgeräte und muss ein Programm für das Training erstellen. Mit dieser Einstellung mache ich dann dieses 90 Minuten lang Schauen, beziehungsweise vor allen Dingen Hören, aber so leise, dass ich gerade so jedes Wort verstehen kann. Das ist der Haken. Das heißt, es ist wirklich anstrengend. Also ich habe mir dann eben auch Serien rausgesucht, die sehr viel Dialog haben. Und dann der weitere Haken ist, man muss es 6 Wochen lang durchziehen. Also jeden Abend 90 Minuten. Und nach diesen 90 Minuten muss man sich noch 30 Minuten Zeit nehmen, um Entspannungsgeräusche zu hören, damit das Gehirn das Gelernte verarbeiten kann. Das heißt, es ist schon ein Mordszeitaufwand, aber ich merke jetzt den Erfolg und vor allen Dingen merke ich den jetzt schon seit 2 Monaten. Das heißt, es hält auch an. Und es merkt sogar meine Frau, die halt sagt, ich frage noch viel seltener nach.
Okay. Darf ich mal kurz mal fragen, wann du selbst an dir gewisse Effekte, ich sag mal, gespürt hast, erzielt hast, also du setzt dich dahin, du machst dieses Training jeden Abend und irgendwann muss dir doch was aufgefallen sein.
Ich würde mal sagen, also wenn ich jetzt zurückblickend gucke, ich würde schon sagen, so nach 2-3 Wochen. Es gibt noch eine Besonderheit und zwar habe ich ja ein sehr schlechtes Ohr und ein nahezu normal hörendes Ohr, weil ich Morbus Meniere habe und da hatte mir Sandra Kappner eben auch den Tipp gegeben, ich sollte dieses Training immer so anfangen, dass ich nur mit dem schlechten Ohr anfange. Also das heißt, ich habe dann am Anfang für 15 Minuten das gute Ohr abgedichtet, habe ich einfach einen Oropax reingesteckt und dann habe ich 15 Minuten lang mit dem schlechten Ohr und ich glaube, das war bei mir ein ganz entscheidender Punkt, dass ich das schlechte Ohr aktiviert habe, denn sonst wahrscheinlich ist so war, dass das gute Ohr einfach ganz viel überkompensiert hat und das gute rechte Ohr viel mehr gemacht hat in der zentralen Verarbeitung. Und ich glaube, das ist jetzt gelungen, durch Clever Fox auszugleichen. Das wäre ohne ein Hörtraining wahrscheinlich halt eben nicht gelungen. Deswegen war der Effekt vorher so. Ich habe auch mit den Hörgeräten schon gut verstanden, aber es war viel anstrengender. Und ich habe halt einfach in Situationen gemerkt, wo ich mit Normalhörenden zusammengesprochen habe, dass die weniger Mühe hatten. Und jetzt ist es halt so, ich komme wirklich in den Bereich eines Normalhörenden. Das habe ich dann auch nochmal mit dem Höranstrengungstest AKLES vom Hörzentrum Oldenburg belegt, wo man die Schwierigkeitssprache zu verstehen mit der Baseline eines Normalhörenden vergleichen kann. Am Anfang war ich da weit drunter und jetzt komme ich wirklich in den Bereich eines Normalhörenden.
Also ich leite schon daraus ab, dass der Effekt sich relativ schnell eingestellt hat.
Genau, der Effekt hat sich relativ schnell eingestellt. Allerdings ist es trotzdem wichtig, diese 6 Wochen durchzuziehen, sagt Sandra Kappner, weil nur so festigt es sich. Sonst hat man eher so einen flüchtigen Erfolg. Und das ist wahrscheinlich in der Umsetzung mit Kunden im Hörakustikfachgeschäft eine der größten Herausforderungen, die bei der Stange zu halten, sagen, zieh das durch. Weil das bedeutet ja auch, wenn ich so leise gucke, kann ich zum Beispiel auch nicht mit meiner Frau zusammen gucken. Das heißt, ich habe mich halt in mein Arbeitszimmer zurückgezogen und da auf dieser Minimallautstärke dann irgendwas geguckt. Das heißt, ich war für 6 Wochen lang jeden Abend weg, ne? So, sozusagen.
Also daraus leite ich wiederum erneut ab. Du bist ja eine sehr motivierte Person. Du beschäftigst dich mit dem Thema jeden Tag. Das dürfte also für dich weniger die Herausforderung gewesen zu sein, dran zu bleiben. Währenddessen für einen normalen Kunden, der diesen Einblick nicht hat und dem man die ganzen Hintergründe erklären muss, da leite ich daraus ab, dass die Funktion des Akustikers im Fachgeschäft, hier, lieber Kunde, bleib mal dran, motivier dich, das bringt dir effektiv etwas, also diese Begleitung, da schon auch nochmal eine Rolle spielt. Weil du ja eine Selbstmotivation brauchst, die relativ hoch angesiedelt ist.
Das stimmt und ich sehe das dann so, dass man da als Hörtherapeut so ein bisschen wie der Coach ist. Motivator, man trifft sich aber auch regelmäßig mit dem Kunden, das macht auch ganz viel aus. Ich konnte das natürlich alles allein machen, weil ich halt auch Hörakustikmeister bin, konnte meine Hörgeräte einstellen und so weiter, aber wichtig ist, glaube ich, wirklich der persönliche Kontakt zu der Therapeutin oder zu dem Therapeuten, um da wirklich am Ball zu bleiben. Und es kommt noch eine Sache, man macht auch einmal pro Woche auf dem iPad selbst noch einen zusätzlichen Test, den sogenannten Belastungstest. Den hat Dennis auch mal ausprobiert. Dennis, wie...
Oh, da sah ich schlecht aus.
Wieso sahst du da schlecht aus?
Ach, ich habe den absolviert und hatte alles auf der leisestmöglichen Einstellung, das erinnere ich noch. Und dann hat er aber schon gezeigt, dass ich so teilweise bei räumlicher Zuordnung, glaube ich, hatte Sandra Kappner gesagt, und auch bei einigen anderen Dingen eine Menge Luft nach oben habe, sozusagen.
Ja, und das ist halt eben der Punkt. Du hast ja ein gutes Gehör, du brauchst ja keine Hörgeräte, aber das zeigt halt eben, dass diese ganze Verarbeitung, dass da ganz viel zentral passiert. Ich denke, es ist aber auch so gewesen, du hast es ja zum ersten Mal überhaupt gemacht, und es gibt auch einen Lerneffekt schon. Hättest du es jetzt nochmal gemacht, sag ich mal, eine Stunde später, hättest du garantiert auch schon besser abgeschnitten. Weil man muss ja erstmal
davon
verstehen, wie der Test überhaupt funktioniert und wie der gemeint ist, sozusagen.
Genau. Ja. Genau. Aber erzähl mal, Thomas, wie ist denn das? Sandra Kappner, die hat das entwickelt. Wo kommt die her? Wieso kann die das sozusagen?
Ja, Sandra hat eine ganz lange Geschichte schon in der Hörakustik und ist halt eben auch Hörakustikmeisterin, ist aber auch schon seit vielen Jahren Hörtherapeutin. Eigentlich war für sie ein starker Faktor, der sie motiviert hat, das zu entwickeln, dass sie selbst einen Tinnitus hat. Und damals, als sie den Tinnitus entwickelt hat, konnte ihr so kein HNO-Arzt irgendwie so richtig was sagen. Und sie hat sich dann eben auch über das Ausland weitergebildet, hat viel von US-amerikanischem Wissen profitiert. Da ist ein Audiologe eben auch noch viel mehr macht noch viel mehr zusätzlich als ein Hörakustiker hierzulande. Und da ist sie drauf gekommen, also sie hat sich selbst trainiert, den Tinnitus zu ignorieren. Und hat dieses Verfahren eben dann auch auf andere Menschen übertragen. Und seitdem, ich glaube, es war schon 2008, ist sie eigentlich auch schon Therapeutin und hat es halt immer weiterentwickelt. Und um halt eine gute Therapie zu machen, ist es natürlich wichtig, ein gutes Tool zu haben. Und das hat sie selbst entwickelt. Und das ist dann nämlich auch noch was bei dem Clever Fox mit drin steckt. Man hat da drin auch einen Leitfaden für Tinnitusbehandlung. Und das finde ich halt eben auch ganz wichtig, weil in dem Hörakustikfachgeschäft, wo ich gearbeitet habe, hat man mir immer so die Tinnitus-Leute geschickt, weil ich auch selbst Tinnitus habe und mich da auch auskenne und so. Ich habe das Gefühl, viele Hörakustiker haben da große Berührungsängste. Und wenn man halt mit Clever Fox arbeitet, wird man da praktisch so durchgeführt, zusammen mit dem Kunden, der Tinnitus hat.
Spannend. Und darüber sprecht ihr in dem Interview. Und dann gibt es, wie eingangs schon erwähnt, eben noch einen Artikel von dir, in dem du selber von deinem Training und dein Voranschreiten, deinen Erfolgen berichtest sozusagen.
Genau, da wird es nochmal ein bisschen genauer gezeigt, wie das funktioniert, wie die Benutzeroberfläche aussieht. Da kann man das alles nochmal nachlesen.
Tja, ich würde gerne zum nächsten Thema kommen, ihr Lieben. Jan, du warst auf der Opti. Vielleicht vorab, viele Leute haben uns ja immer schon von der Opti erzählt. Du warst jetzt auch schon das zweite Mal da.
Jawohl.
Erzähl uns doch mal von deinen Eindrücken, weil es wird ja immer gesagt, oh, da ist so viel los und das ist vielleicht sogar interessanter als das Äquivalent in der Hörbranche. Welche Eindrücke hast du mitgenommen? Was hast du erlebt? Was hast du gesehen?
Also, wie du ja weißt, machen wir uns ja diesbezüglich schon länger Gedanken, auch mal immer wieder mal einen Blick darüber zu werfen, was treiben die Optiker eigentlich da so, ne? Und für mich war jetzt der zweite Besuch insofern sehr aufschlussreich, weil du mit einem Grundgefühl jetzt da erstmal wiederkehrst und schon mal weißt ungefähr, wie die Dinge laufen, was es dort nicht alles gibt und so weiter und so fort. Und da ja auch in der Optik viel Bewegung gerade stattfindet, war das halt schon sehr interessant zu sehen, was dies Jahr alles passieren würde. Und wir haben uns mal irgendwie die Zeit genommen, einen näheren Blick zu werfen. Und ich bin doch mit einem sehr, ich sag mal nicht überrascht, aber mit sehr interessanten Eindrücken nach Hause gekommen. Was klar zu merken ist, ist, dass da Bewegung stattfindet, auch wenn die Besucherzahlen nicht mehr diejenigen sind wie vor Corona. Also ähnlich wie bei uns in der Branche scheint es wohl dort einen Bruch gegeben zu haben mit Corona. Die Messebesuchszahlen, die man mal erreicht hat mit 30.000, die sind weit weg.
Man ist jetzt aber immer noch bei über 20.000, wenn ich das richtig erinnere.
Deutlich über 20.000 und die Zahlen haben sich deutlich stabilisiert. Was man merkt, ist, dass es von der Größe her jedenfalls deutlich einen erschlägt mit 4 Hallen, bis man sich da durchgearbeitet hat, bis man Eindrücke hat. Das dauert. Und da sind auch die 3 Tage sehr kurz bemessen. Was auch auffällig war, sind diese unterschiedlichen Hubs, die es dort gibt. Also die machen sich zu Themenbereichen sehr, sehr viel Gedanken, machen Arbeitsbereiche innerhalb integriert auf der Fläche. Und ob es jetzt über Ausbildung geht oder über Digitalisierung und was auch immer, die haben da so verschiedene Themen, die sie da in den Vordergrund stellen und das machen sie ganz clever. Und was man auch in jedem Fall merkt, ist, dass die Beteiligung der Akustik in jedem Fall nicht zu übersehen sind. Es sind verschiedene Player am Start. Es gibt diese Schnittpunkte, wie weit man dort auch wirklich Wert drauf legt, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Dass das Thema aber Berücksichtigung findet aktiv, das ist nicht zu übersehen. Sonst wären nicht so viele relevante Player dort gewesen.
Du hast ja mit einer Dame, die mitverantwortlich zeichnet für die Organisation der Opti gesprochen und die hat dir gesagt.
Frau Kebeschi.
Genau, mit Frau Kebeschi hast du gesprochen und die hat dir gegenüber gesagt, es wird zumindest sehr intensiv darüber nachgedacht, bei der Opti 2026 der Akustik sogar einen eigenen Bereich anzubieten.
Richtig, also das gibt es so das für in der Form noch nicht. Realistisch, ich sag mal so, genügend Interesse von Seiten der Teilnehmer dürftest du haben.
Okay. Ja?
Sowohl von Seiten der Aussteller als auch von Seiten der Optiker, weil was man merkt ist, viele, die Mischbetriebe sind, haben doch ihren Standfuß in der Optik und orientieren sich doch da eher mehr in die Optik als in die Akustik. Der Trend dorthin, dass man mehr auf die Akustik guckt, ist gegeben. Insofern interessiert die das, ob die selber nochmal bereit sind, dafür auf den EuHA-Kongress zu fahren oder ob sie Berührungspunkte überhaupt zu Verbänden und Einkaufsgemeinschaften haben. Das ist auch nochmal eine andere Sache, denn das merkt man ja schon, dass das Interesse von Augenoptikermeistern da ist, einen Quereinstieg zu machen. Wir haben jetzt nochmal einen Beitrag dazu extra im Heft mit dem BFW.
Richtig, genau.
Wo wir da nochmal zeigen, wie sehr aus der Optik dann man versucht, die Berührungspunkte zur Akustik aufzubauen. Insofern, die Chance ist gegeben. Ob sie das wirklich umsetzen, frag mich.
Okay, wir werden es sehen. Aber ich fand, was du in deinem Artikel berichtest, echt interessant. Also vor allem sticht natürlich diese Botschaft heraus, dass Frau Kebeschi sagt, 2026 eigener Bereich für die Hörakustik auf der Opti in München. Ne? Das ist natürlich schon eine Ansage.
Zwei weitere Punkte, vielleicht kurz angeteasert. Der eine Punkt, der mir aufgefallen ist, ist ebenso, dass das Thema Ausbildung in der Branche dort äußerst große Priorität hat. Das sagt nicht nur der ZVA-Präsident, sondern das merkt man auch in den ganz vielen Gesprächen dort. Also Punkt, fertig, aus. Das Thema Ausbildung ist also dort auch ganz weit oben angesiedelt. Der zweite Punkt, den ich auch ebenso interessant fand, war der Auftritt von Nuance Hearing, / Lux Ottica, die mit der Hörbrille, die wir seit ein paar Jahren ja schon im Blick hatten, auf den Markt kommen wird jetzt endgültig im Juni in Deutschland. Und die Erkenntnis daraus, dass nur Optiker dort bedient werden. Also wenn man von Seiten der Akustik da mit dem Produkt irgendwie Kontakt haben will, dann muss man schon die Optik im Geschäft integriert haben. Akustiker selbst werden nicht an diese Brille kommen.
Wir sprechen da aber auch von einem Produkt, was nicht die Anpassung des Akustikers oder der Akustikerin erfordert, oder?
Du schneidest jetzt eine sehr spannende Frage an, dass diese Brille angepasst gehört. Darüber konnte ich mich in jedem Fall vergewissern. Also es gibt ein ganzes Set, Koffer. Die Brille muss eingestellt werden. Die gibt es auch in verschiedenen Ausführungen. Brillengröße, Gläsergröße und so weiter und so fort. Also insofern eine Begleitung durch eine Fachperson ist wohl notwendig. Ich schätze nicht, dass das im Consumer-Bereich einen großen Erfolg haben wird, weil dafür müsstest du dich schon, da müsstest du technisch affin sein, um das Ganze dann auch entsprechend einstellen zu können. Also
das heißt also, es wird interessant zu gucken, wie das überhaupt auf dem Markt in Deutschland Bestand haben wird.
Ich kann das im Augenblick nicht bewerten. Was ich sagen kann, ist, dass dort, wo diese Brille eingeführt worden ist, sie laut Aussagen von Lux Ottica sehr, sehr, sehr große Rückfrage erhielt. Mhm. Und wenn die Zahl stimmt, nahezu 1 Million Stück, dann dürfte das nicht schlecht sein innerhalb eines Jahres.
Genau. Okay, also Haken an der Opti von Seiten der Omni direkt.
Wenn da mal eine Zwischenfrage, kennt ihr eigentlich irgendeinen Hörakustikmeister, der umgekehrten Quereinstieg als Augenoptikermeister gemacht hat?
Nein.
Mir ist auch keiner bekannt.
Sollte jemand zuhören, gerne mal melden. Das wäre doch mal eine interessante Story, weil ich höre immer nur, dass Augenoptikermeister, Hörakustikermeister und Schuh so Quereinstieg
machen. Genau, total.
Na gut, aber du, Dennis, warst ja auch unterwegs, vielleicht nicht ganz so weit. Du warst auf der Roadshow, meine ich.
Genauso der Roadshow der Bundesinnung, meinst du? Der Roadshow der Bundesinnung, meinst du?
Genau.
Das ist korrekt. Hier in Hamburg habe ich sie besucht, im Radisson SAS Hotel am Dammtor Bahnhof. Ich finde, das ist immer so der erste Pflichttermin des Jahres. Ne? Ich gehe da total gerne hin.
Ja, ich auch.
Ich genieße den Vortrag von Herrn Baschab, muss ich sagen. Wieder einmal es mit 7-Meilen-Stiefeln durch die Branche geht. Und da erfährt man echt eine Menge interessanter Dinge. Also allen voran halt so ganz harte Fakten. Wie viele Geschäfte gab es in 24? Wie viele davon sind Filialbetriebe? Wie viele Unternehmerinnen und Unternehmer gibt es? Also / Inhaberinnen, Inhaber. Wie sind die Filialen gewachsen? Ne? Wie sind die Einzelbetriebe gewachsen? Und also Dinge kriegt man damit. Dann geht es natürlich sehr viel um Krankenkassen. Darauf gehen wir hier jetzt aus diversen Gründen nicht weiter ein. Man erfährt auch recht viel über aktuelle Wettbewerbsverfahren, auch sehr interessant. Ne? Da geht es halt um so, ne, mach einen Hörtest und gewinne eine Reise nach Berlin und triff den und den aus der Haribo-Werbung.
Und was man auch nicht vergessen darf, immer wieder das Thema Ausbildung.
Richtig, auch da natürlich ein großes Thema. Genau, ist gut, dass du das sagst, weil die IHA hat ja eine Umfrage unter den Azubis in Lübeck gemacht.
Genau.
Und hatten sie letztes Jahr schon angekündigt. Und jetzt hat die BIHA erstmals Ergebnisse präsentiert. Und das, finde ich, ist ziemlich interessant, was da so bei rauskommt. Auch da sage ich einfach, wer es wissen möchte, lies es bitte nach in der aktuellen Ausgabe der Omni direkt. Aber das fand ich hochinteressant. Und vielleicht noch so als ganz große Geschichte zum Schluss. Bei der Bundesinnung erwägt man wohl Apple zu verklagen wegen der Hörgerätefunktion in den AirPods. Und da steckt allerdings auch noch eine ganze Menge weiteres dahinter. Auch da würde ich jetzt nicht so weit ausholen wollen, sondern auch da einfach auf unseren Artikel verweisen. Da kann man das nachlesen.
Richtig, vielleicht nur den Satz dazu, dass es eine Geschichte sein wird, mit der man sich sehr lange auseinandersetzen wird. Also das wird keine Geschichte sein, die morgen oder übermorgen zu Ergebnissen führen wird.
Aber wie gesagt, auch da würde ich gerne auf unseren Artikel verweisen. Wer die Roadshow nicht besucht hat und das gerne mal zusammengefasst nachlesen möchte, wird da sicherlich einige Informationen rausziehen können. Insofern, ne, wie eingangs gesagt, in meinen Augen ist die BIHA Roadshow echt ein Pflichttermin. Ich finde, jeder in der Branche, der irgendwie Zugang dazu hat, sollte sie besuchen, weil es macht Spaß und es ist äußerst informativ.
Und ich ziehe jedes Jahr den Hut vom Herrn Baschab, der wirklich straight jeden Tag 2 Veranstaltungen über mehrere Wochen da durch ganz Deutschland durchzieht.
19 Termine in 2 Wochen sind es, wenn du's.
Also echt heftig. Ja. Und in welcher, ja, mit welchem Flow das Ganze dann auch wirklich da stattfindet. Also es macht Spaß, es ist kurzweilig, man hat nicht das Gefühl, dass da irgendwie eine Minute da nur umsonst wäre.
Richtig. Du hast aber außerdem, Jan, den dritten und letzten Teil deiner Babyboomer-Serie in OmniDirect 44 veröffentlicht. Thomas sagt es schon, endlich sind da mal ein paar Zahlen, Thomas, oder wie bist du rausgegangen nach dem Lesen?
Ja, nicht nur Zahlen, sondern halt eben auch ganz konkret, was es für die Hörgeräteanpassung konkret bedeutet und auch für mich als Hörakustiker.
Ja.
Ich muss dazu sagen, die Zielgruppe, ich habe ja mal eine Zeit lang als Texter bei Audi Bene gearbeitet, womit ich mich hier jetzt mal oute. Ja, also ich habe mir viele Seiten der Hörakustik angeguckt, unter anderem auch die.
Ja.
Und für die ist halt die Babyboomer auch eine ganz, ganz wichtige Zielgruppe.
Mhm.
So, und insofern eine Zielgruppe eigentlich, mit der sich jeder auseinandersetzen sollte. Und interessant fand ich, ohne jetzt zu viel aus dem Artikel zu spoilern, Jan, aber dass ja doch der stationäre Hörakustiker eine ganz wichtige Anlaufstelle ist und dass es eben rein übers Internet eben doch nicht funktioniert.
Das ist ja meine Behauptung, dass du eben nach deinen Einstellungsmustern da gucken musst. Und wenn man sich Babyboomer anguckt, dann haben die schon sehr konservative Werte auch mitunter. Es ist nicht alles irgendwie immer flockig und flow und weltoffen.
Mhm.
Ja, also die haben auch eine klare Erwartungshaltung, bin ich der Meinung, egal welchem Milieu man sie dazu schreiben mag. Ja, die gehen mit einer gewissen Grunderfahrung, die haben nochmal eine andere schulische Bildung. Da spielen viele Faktoren eine Rolle und eben deswegen war mir diese Serie auch so wichtig, ohne jetzt lange drauf einzuhacken nochmal, Babyboomer ist nicht Babyboomer. Und das, ja, das war mir viel zu lange einfach, ne? Da ist mir zu salopp darüber hinweggegangen worden.
Eines der Buzzwords der Branche, neben KI.
Ja. Ja, genau. Gut. Ja, schön, aber dass es dir gefallen hat. Und du hast aber dadurch, dass du selber mit dem Thema dich ja schon viel auseinandergesetzt hast, für dich nochmal was rausziehen können, Thomas.
Ja, absolut. Also es ist einfach nochmal jetzt richtig schön zusammengefasst. Du hast in den ersten beiden Artikeln sozusagen die Basis geschaffen, um überhaupt das Thema sich anzunähern. Und jetzt kommt so die Schlussfolgerung, was können wir daraus konkret lernen, um einfach diese Kundengruppe bestmöglich zu bedienen. Und diese Kundengruppe, das ist ja das, warum das in der Branche so ein großes Thema ist, die kommt ja. Also das ist ja einfach, das passiert ja gerade, dass diese Menschen in die Fachgeschäfte kommen. Ja. Und deswegen sollte man sich unbedingt damit auch auseinandersetzen.
Insofern haben wir jetzt auch zu diesem großen Thema etwas an den Start gebracht, was man dank des digitalen Magazins, wenn man die gedruckte Ausgabe mal verlegen sollte, auch auf ewig und alle Zeiten wird nochmal nachlesen können. Ein Kompendium zum Thema Babyboomer.
Ich würde es mir als PDF exportieren und irgendwo auf einer Festplatte lassen. Also da sind so viele Informationen drin, das kann man sich gar nicht alles merken.
Genau, und es steht zur Verfügung, wie gesagt, alle drei Teile jeweils in Ausgabe 42, 43, 44 in der digitalen Omnidirekt.
Naja gut, aber das ist ja ein Wissen, das ja nicht neu ist. Wir haben ja auch was Neues im Heft. Und
ja.
Denn ja, darauf will ich nochmal hinweisen. Wir haben ja auch neue Technik im Heft beschrieben bekommen, ganz schnell.
Mhm.
Dennis, darum hast du dich gekümmert, gell?
Richtig, ich habe mit Sascha Haag und Marco Küchler gesprochen, weil Signia ja am 24. Februar in der ersten Keynote des Jahres wieder mal neue Produkte vorgestellt hat. Darunter, ne, alle Welt redet von Auracast und Bluetooth LE Audio oder KI und DNN. Signia hat mit dem Pure Charge & Go BCT-IX ein Rig-System präsentiert, das Bluetooth Classic-fähig ist. Und ich hatte darüber mit Thomas und ja auch mit dir, Jan, schon gesprochen. Thomas, was hast du gedacht, als du das gehört hast?
Ich habe gedacht, das ist ein sehr, sehr cleverer Schachzug, weil ich weiß ja aus der Arbeit in Hörakustik-Fachgeschäft, es gibt Kunden, denen ist die Konnektivität zum Smartphone so wichtig, dass es für sie sogar wichtiger ist, als jetzt, ob das Hörgerät wirklich sonst zu ihnen passt. Und bisher war es halt so, weil bei bestimmten Smartphones hattest du eigentlich nur die Möglichkeit, Phonak oder Unitron zu nehmen, weil du hast es nicht verbunden bekommen mit Bluetooth Low Energy. Und jetzt zu sagen, wir bringen jetzt ein Hörgerät raus, was eigentlich technisch in Anführungszeichen ein Rückschritt ist, weil es ein älteres Bluetooth-Protokoll ist, aber es funktioniert, hat sich bewährt und damit gebe ich einem Hörakustiker die Chance, nochmal auch einen anderen Hersteller anzubieten. Das finde ich schon sehr clever.
Und Sie haben ja obendrein, also man muss dazu sagen, Signia geht bei dem neuen Pure Charge & Go PCT-iX ins Rennen und sagt, auch entwickelt von Hörakustikern für Hörakustiker. Also die Story ist, wir haben Ihnen zugehört, wir haben gehört, welche Bedürfnisse Sie geäußert haben, und Bluetooth Classic, so sagen Sascha Haag und Marco Küchler, ist halt einfach maximal praxisrelevant. Also genau das, was du, Thomas, gerade geschildert hast. Dazu haben Sie aber noch weitere Dinge sich quasi, ich will jetzt nicht sagen diktieren lassen, aber gehört und umgesetzt. Da wäre zum einen eine LED zur Betriebsstatusanzeige. Auch das scheint wirklich sehr gut anzukommen. Zum anderen lässt sich jetzt aber auch die Seriennummer der Geräte einfach durch ein Sichtfenster ablesen. Bisher musste man da immer den Taster irgendwie abmachen oder so, um die lesen zu können. Auch da haben sie was. Da riskieren sie sogar eigentlich wieder so einen kleinen neuralgischen Punkt, weil vorher war es zumindest bei Signia ja so, dass man da, wie gesagt, den Kippschalter für abmachen musste. Dadurch waren weniger Möglichkeiten gegeben, dass da irgendwie Flüssigkeit, Dreck, Schmutz, was weiß ich was, gegen die IP68 spricht, da in die Geräte eindringen kann. Aber sie riskieren es jetzt einfach. Wahrscheinlich werden sie es auch gut gelöst haben. Und bieten auch das.
Mit dem Fenster, und was für mich auch ein Punkt war, waren die Schalen, die man selber im Geschäft nochmal wechseln kann. Das ist ja so ein neuralgischer Punkt, der mir immer wieder beschrieben wird, ne? Dass man da die sämtliche Kompetenzen aus den Händen geschlagen bekommt.
Genau. Thomas, was meintest du?
Also dazu habe ich ein paar Gedanken. Also erstmal ist es so, ich finde, dass das war was, was mich bei Signia immer als Hörakustiker aufgeregt hat, dass es keine LED gab. Ich muss das Ding mir ans Ohr halten, um überhaupt zu hören, ist es jetzt eigentlich an? Und die Seriennummer, das war wirklich schwierig. Ja. Also klar, du siehst es zwar in der Anpass-Software, wenn es gekoppelt ist, aber sonst hast du keine Chance, außer den Hebel rauszunehmen. Ich sag mal, bei einer Inventur zum Beispiel, ja. Wenn du jetzt irgendwie 20 Hörgerätepaare hast, also musst du immer diesen Taster rausmachen. Was mich nur wundert, ist die Aussage, dass es vorher nicht gemacht wurde, weil es das Gerät praktisch schadensanfälliger gemacht hätte, weil andere Hersteller haben es ja auch gemacht, und ich verstehe auch nicht, warum man ein Sichtfenster braucht, um eine Seriennummer zu sehen. Andere Hersteller drucken das einfach aufs Gehäuse. Also, gut, da steckt vielleicht dann dahinter, wenn ich das Gehäuse wechsle, habe ich vielleicht die Seriennummer erhalten. Das könnte ich mir noch vorstellen. Aber ja. Aber auf jeden Fall auch das, wir hören den Hörakustikern zu, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Ansatz, von dem, glaube ich, auch andere Hersteller sich was abgucken können. Weil das sind die Sachen, mit denen man im Arbeitsalltag jeden Tag zu tun hat. Und wenn ich das Gerät beim Kunden am Ohr habe und kann nicht sehen, ob ich es jetzt einschalte durch einen optischen Effekt, muss ich dann wieder den Kunden fragen, ist es jetzt an und so. Das sind alles so Geschichten, das erschwert einem einfach den Arbeitsalltag ein bisschen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Kostet wahrscheinlich auch Spaß.
Ja, so ein bisschen, ja.
Naja, insofern habe ich mit Marco Küchler und Sascha Haag eben auch darüber gesprochen. Auch sehr interessant, das breiten wir jetzt hier nicht aus. Wir wollen ja auch noch, dass das Interview gelesen wird. Habe ich die beiden aber gefragt, Leute, es gibt ja sowas wie einen DNN-Hype gerade in der Branche, sage ich jetzt einfach mal. Fühlt ihr euch eigentlich mit eurem Multibeam-Format da noch wettbewerbsfähig aufgestellt? Auch dazu äußern Marco Küchler und Sascha Haag sehr klare Meinungen, fand ich super. Ich fand es auch gut, dass sie sich darauf eingelassen haben, mal kurz so vom eigentlichen Kernthema, eben neue Produkte. Neben dem neuen Pure Charge & Go gibt es auch noch zwei Inseo-Geräte und neuen TV-Streamer und so weiter. Aber dass sie sich eben auch mal zusammen eher allgemeinerem Branchenthema, nenne ich es mal, äußern, da war ich sehr froh, dass auch das in unserem Gespräch möglich war. Macht ohnehin immer sehr viel Spaß mit den beiden. Und insofern haben wir neben diesen Geschichten, die wir jetzt besprochen haben, aber natürlich auch noch weitere Themen zu neuer Technik, zu anderen Ereignissen aus der Branche, und ein Blick in die neue Ausgabe lohnt sich in jedem Fall, auch wenn man diesen Podcast schon gehört
hat. Also ein Hinweis von meiner Seite vielleicht noch.
Bitte.
Wann war das, als du mich das erste Mal anriefst, um mir zu sagen, ey, wir werden diesen Monat so viel News haben, ich weiß gar nicht, wo ich die alle hinstecken soll.
Ja, ich habe 3 Teile gemacht, gab's noch nie.
Ja, genau, deswegen wollte ich nochmal einen kurzen Hinweis machen. Also, ich denke, wir haben wieder ein sehr spannendes Heft beieinander. Und über die Themen hinaus, die wir jetzt hier im Podcast besprochen haben, kann ich versprechen, es steht viel, viel, viel Info in dieser Ausgabe.
Also ich habe ja die Ehre gehabt, Texte auch noch Korrektur zu lesen und die Anzahl der News, also ich würde mal sagen, wenn man diese Ausgabe der Omni direkt gelesen hat, weiß man alles, was gerade in der Branche abgeht. Ja.
Das ist unser Ziel, ne? Omni direkt, wir hören alles und geben es auch wieder.
Genau.
Also ihr Lieben, Zeit einen Punkt zu machen, oder? Möchtest du noch was sagen, Jan? Hast du noch...
Ja, vielleicht noch den Hinweis, ich bin gespannt, was du da alles rauskürzen willst aus unserem Gespräch heute.
Ja, ich auch.
Wir sind bei Stand jetzt, üblich, oder?
Wir sind jetzt bei 35 Minuten 22. Ich denke mal, unter 33 Minuten wird es nicht gehen. Aber insofern, wer bis hierhin durchgehört hat, lieben Dank. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich sage schon mal, auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.
In Hamburg sagt man Tschüss.
Hier, yeah. Wer hat das eigentlich gesungen? Heidi Kabel?
Ja, ich glaube Heidi Kabel, genau.
Und in St. Mergen sagt man? Adele.
Keine Ahnung. Nee. Wahrscheinlich geht man
okay, dann verstecken wir uns jetzt sich. Und drücken auf Stopp.
Omni direkt.